Jesus begann zu erzählen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn die Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am anderen Tag gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: »Pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.« »Was meinst du?« fragte Jesus. »Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt?« Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat.« Jesus erwiderte: »Dann geh und mach es ebenso.« Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau namens Martha gastlich aufgenommen wurde. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich vor den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun, um ihn zu bedienen. Sie trat zu Jesus und sagte: »Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Der Herr antwortete ihr: »Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht weggenommen werden.« Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger: »Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen.« Johannes hatte seine Jünger auch gelehrt. Jesus antwortete: »Das soll euer Gebet sein. Vater, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft auf. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht getan haben. Und lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden.« Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die schon 18 Jahre lang krank war. Sie war verkrümmt und konnte sich überhaupt nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: »Du sollst deine Krankheit los sein.« Er legte ihr die Hände auf und im gleichen Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten. Da pries sie Gott. Aber der Synagogenvorsteher ärgerte sich, dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt hatte, und sagte zu der Menge: »Die Woche hat 6 Tage zum Arbeiten, also kommt an einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat.« Der Herr erwiderte ihm: »Ihr Heuchler! Jeder von euch bindet doch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier gehört zu den Nachkommen Abrahams. Der Teufel hielt sie 18 Jahre lang gebunden, und da sollte man sie nicht an einem Sabbat von ihren Fesseln befreien dürfen?« Als Jesus das gesagt hatte, waren seine Gegner beschämt. Alle anderen aber freuten sich über die wunderbaren Taten, die er vollbrachte. Jesus zog weiter nach Jerusalem. Unterwegs sprach er in Städten und Dörfern. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn: Verlass diese Gegend und geh woanders hin. Herodes will dich umbringen. Jesus antwortete: Geht und sagt diesem Fuchs: Ich vertreibe böse Geister und heile Kranke heute und morgen. Erst am dritten Tage werde ich am Ziel sein. Aber heute und morgen und auch am Tag danach muss ich meinen Weg gehen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und du steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet: Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Als Jesus wieder unterwegs war, begleitete ihn eine große Volksmenge. Er wandte sich zu den Leuten und sagte: Wer sich mir anschließen will, der muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, Brüdern und Schwestern und sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Eines Tages waren zahlreiche Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, zu Jesus gekommen und wollten ihn hören. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren darüber ärgerlich und sagten: Er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus ein Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe, und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weiden und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Oder stellt euch vor, eine Frau hat 10 Silbermünzen und verliert eine davon. Zündet sie da nicht ein Licht an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe die verlorene Münze wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes, der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber selbst das verweigerte man ihm. Endlich ging er in sich und sagte: Die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr, als sie essen können, und ich werde hier noch vor Hunger umkommen. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn schon von Weitem kommen, und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. »Vater«, sagte der Sohn, »ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein.« Aber der Vater rief seine Diener, »schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Mein Sohn hier war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.« Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte, was da los sei. Der sagte, »Dein Bruder ist zurückgekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat.« Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Schließlich kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, »Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn.« »Mein Sohn«, sagte da der Vater, »du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.« Jesus erzählte einigen, die sich für untadelig hielten und auf andere herabsahen, folgende Geschichte. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich ganz vorne hin und betete, »Gott, ich danke dir, dass ich nicht so habgierig, unehrlich und verdorben bin wie die anderen Leute, zum Beispiel dieser Zolleinnehmer. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den 10. Teil von allen meinen Einkünften.« Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, »Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Jesus schloss, »Ich sage euch, als der Zolleinnehmer nach Hause ging, hatte Gott ihn angenommen, den anderen nicht. Denn wer sich erhöht, der wird erniedrigt. Aber wer sich gering achtet, der wird erhöht.« Sie hatten Jericho erreicht. Als Jesus die Stadt mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge wieder verlassen wollte, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeikam, fing er an, laut zu rufen, »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Die Leute wollten ihn zum Schweigen bringen, aber er schrie noch lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Da blieb Jesus stehen und sagte, »Ruft ihn her!« Sie gingen hin und sagten zu ihm, »Freu dich, Jesus ruft dich, steh auf!« Da sprang der Blinde auf, warf seinen Mantel ab und kam zu Jesus. »Was soll ich für dich tun?« fragte Jesus. Und der Blinde sagte, »Herr, ich möchte wieder sehen können.« Jesus antwortete, Geh nur, dein Vertrauen hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Kurz vor Jerusalem kamen sie in die Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und trug ihnen auf: Geht in das Dorf da vorn. Dort werdet ihr gleich am Ortseingang einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht ihn und wird ihn bald wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort herumstanden: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Kleider über das Tier, und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße, andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, begannen laut zu rufen: Gepriesen sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt! Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht! Gepriesen sei Gott in der Höhe! Ein paar Pharisäer aber riefen aus der Menge: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft! Jesus antwortete: Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als Jesus näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er und sagte: Wenn du doch heute erkennen wolltest, was dir Frieden bringt, aber du bist blind dafür. Es kommt eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Einwohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel und fing sofort an, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagte er ihnen: Steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als das die führenden Priester und Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge stand ganz im Bann seiner Worte. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger wieder die Stadt. Wieder in Jerusalem ging Jesus im Tempel umher, und die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten kamen zu ihm und fragten: Woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Ich will euch eine Frage stellen, antwortete Jesus. Wenn ihr sie mir beantwortet, dann will ich euch sagen, mit welchem Recht ich so handle. Sagt mir, woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Sie berieten sich: Sollen wir sagen, von Gott? Dann wird er fragen: Warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, von Menschen? Aber dafür hatten sie zu viel Angst vor der Menge, denn alle waren überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus: Wir wissen es nicht. Gut, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Vor der ganzen Versammlung warnte Jesus seine Jünger: Nehmt euch in Acht vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren Talaren und lassen sich auf der Straße respektvoll grüßen. Beim Gottesdienst sitzen sie in der ersten Reihe und bei Festmählern nehmen sie die Ehrenplätze ein. Sie sprechen lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen. In Wahrheit aber sind sie Betrüger, die hilflose Witwen um ihren Besitz bringen. Sie werden einmal besonders streng bestraft. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Geldspenden in den Opferkasten legten. Auch eine arme Witwe kam vorbei, die steckte nur 2 kleine Kupfermünzen hinein. Jesus sagte: Ich versichere euch, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese arme Witwe hat tatsächlich alles geopfert, was sie zum Leben hatte. Einige Leute waren davon beeindruckt, wie schön doch der Tempel sei mit den kostbaren Steinen und den Weihgeschenken. Jesus aber sagte: Es kommt die Zeit, wo alles, was ihr hier seht, bis auf den Grund zerstört wird. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da fragten sie ihn: Lehrer, wann wird das geschehen? Und woran können wir erkennen, dass es soweit ist? Jesus antwortete: Seid auf der Hut und lasst euch nicht täuschen. Viele werden mit meinem Anspruch auftreten und sagen: Ich bin es. Die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Krieg und Aufruhr hört. Das muss so kommen. Aber danach kommt noch nicht sofort das Ende. Weiter sagte er zu ihnen: Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat wird den anderen angreifen, überall wird es schwere Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen geben, man wird schreckliche Erscheinungen und große Zeichen am Himmel sehen. Aber bevor dies alles geschieht, wird man euch verfolgen und festnehmen. Weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor die Synagogengerichte geschleppt, ins Gefängnis geworfen und vor Könige und Machthaber gestellt werden. Das bietet euch die Gelegenheit, als Zeugen für mich auszusagen. Verzichtet aber bewusst darauf, im Voraus festzulegen, wie ihr eure Sache vertreten wollt. Ich selbst werde euch Worte eingeben, die keiner eurer Gegner widerlegen kann, und euch eine Weisheit schenken, der niemand widerstehen kann. Sogar eure Eltern werden euch verraten, eure Geschwister, Verwandten und Freunde. Einige von euch werden getötet. Jeder wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Haltet durch, dann werdet ihr das wahre Leben gewinnen. Jeden Tag sprach Jesus im Tempel. Am Abend ging er dann auf den Ölberg und blieb die Nacht über dort. Früh am Morgen warteten schon wieder die Menschen im Tempel und wollten ihn hören. Es war kurz vor dem Fest, an dem man nur ungesäuertes Brot isst, dem Passafest. Die führenden Priester und Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus ohne Aufsehen zu beseitigen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot. Judas war einer der 12 Jünger. Er ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und besprach mit ihnen, wie er ihnen Jesus in die Hände spielen könnte. Sie freuten sich und boten ihm eine Geldsumme an. Judas war einverstanden und suchte von da an eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Es kam nun der Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet werden mussten. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Wo willst du es essen? Fragten sie. Er sagte: Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, trefft ihr einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zum Hausherrn dort: Unser Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort richtet alles her. Sie gingen und fanden alles, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Als die Zeit für das Passahmahl da war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, ehe ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passahmahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm Jesus den Becher, sprach darüber das Dankgebet und sagte: Nehmt ihn und lasst ihn herumgehen, denn ich sage euch, ich werde in Zukunft erst wieder Wein trinken, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Dann nahm Jesus das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso gab er ihnen nach dem Essen den Becher mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er ging wie gewohnt zum Ölberg, und seine Jünger folgten ihm. Als sie dort ankamen, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Dann ging er allein weiter. Einen Steinwurf weit von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, erspare mir diesen Leidenskelch. Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter, und sein Schweiß tropfte wie Blut auf dem Boden. Als er sich vom Gebet erhob und wieder zu den Jüngern kam, schliefen sie. So erschöpft waren sie vor Kummer. Was schlaft ihr denn? Sagte er zu ihnen. Steht lieber auf und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Noch während Jesus das sagte, kam ein Trupp von Männern, voran Judas, einer der 12 Jünger. Er ging auf Jesus zu und wollte ihm den Begrüßungskuss geben. Aber Jesus sprach ihn an: Judas, mit einem Kuss willst du den Menschensohn verraten? Sie nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Die führenden Priester und der ganze Rat versuchten nun, Jesus durch Zeugenaussagen zu belasten, damit sie ihn zum Tod verurteilen könnten. Aber es gelang ihnen nicht. Es meldeten sich zwar viele falsche Zeugen gegen ihn, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich traten ein paar Männer auf und behaupteten: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen Tempel, der von Menschen gebaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht von Menschen gemacht ist. Aber auch ihre Aussagen widersprachen einander. Da stand der oberste Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du nichts gegen diese Anklagen vorzubringen? Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte der oberste Priester ihn: Bist du der versprochene Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ich bin es, sagte Jesus, und ihr werdet sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte: Wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Einstimmig erklärten sie: Er hat den Tod verdient. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie banden ihm die Augen zu, ohrfeigten ihn und fragten: Wer war es? Du bist doch ein Prophet. Dann nahmen ihn die Wächter vor und schlugen ihn weiter. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ratsältesten mit den führenden Priestern und Gesetzeslehrern. Sie ließen Jesus vorführen und fragten ihn: Sag uns, bist du der versprochene Retter? Jesus antwortete: Wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, gebt ihr mir keine Antwort. Aber von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er antwortete: Ihr sagt es selbst, ich bin es. Darauf erklärten sie: Wir brauchen keine Zeugen mehr. Wir haben es aus seinem eigenen Mund gehört. Alle standen auf und brachten Jesus zum Prokurator Pilatus. Dort trugen sie ihre Anklage vor: Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen. Außerdem hat er behauptet, er sei der König, den Gott uns versprochen hat. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Ja, antwortete Jesus. Da erklärte Pilatus den führenden Priestern und der Volksmenge: Ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Aber sie drängten weiter: Er wiegelt mit seinen Reden das ganze jüdische Volk auf, von Galiläa angefangen bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stamme. Da ließ Pilatus ihn zu Herodes bringen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, selbst eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab keine Antwort. Die führenden Priester und Gesetzeslehrer standen dabei und brachten ihre Beschuldigungen vor. Herodes und seine Soldaten trieben ihren Spott mit Jesus. Zum Hohn zogen sie ihm ein Prachtgewand an. In diesem Aufzug schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag wurden sie Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die maßgeblichen Männer und das übrige Volk zu sich und erklärte: Ihr habt mir diesen Mann gebracht und behauptet, er hetze die Leute auf? aber ihr wart ja dabei, als ich ihn verhörte. Ich habe von den Anklagen, die ihr gegen ihn vorgebracht habt, keine einzige bestätigt gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Der Mann hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Ich lasse ihn auspeitschen und gebe ihn dann frei. Aber die Menge tobte: Weg mit ihm! Lass uns lieber den Barabbas frei! Barabbas saß im Gefängnis, weil in der Stadt ein Aufruhr stattgefunden hatte, bei dem jemand ermordet worden war. Pilatus wollte Jesus noch immer freilassen und redete auf die Leute ein. Aber alle riefen: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz! Pilatus fragte sie zum dritten Mal: Aber was hat er denn verbrochen? Soweit ich es beurteilen kann, hat er nicht die Todesstrafe verdient. Ich will ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber sie schrien weiter, so laut sie konnten: Ans Kreuz mit ihm! Schließlich siegte ihr Geschrei. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Er gab ihnen Jesus preis, und den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Palastes und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann fingen sie an, ihn zu grüßen: Der König der Juden, er lebe hoch! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, warfen sich vor ihm auf die Knie und huldigten ihm wie einem König. Als die Soldaten ihn genug verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel wieder ab und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet Schädel. Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz geben, aber Jesus nahm ihn nicht. Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten untereinander seine Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrieben: Der König der Juden. Zugleich mit Jesus nagelten sie 2 Verbrecher ans Kreuz, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten höhnisch den Kopf und beschimpften Jesus: Ha, wolltest du nicht den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Dann befrei dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Retter und König von Israel, er soll doch vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir doch selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Hast du immer noch keine Furcht vor Gott? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt, und du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Als es Mittag wurde, verfinsterte sich die Sonne und im ganzen Lande war es bis 3 Uhr dunkel. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Jesus aber rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verstarb er. Der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, sah das alles und gab Gott die Ehre. Dieser Mann war bestimmt unschuldig, sagte er. Auch die Leute, die nur aus Schaulust hergekommen waren, sahen es und gingen tief betroffen weg. Alle, die Jesus kannten, auch die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, standen in einiger Entfernung und sahen zu. Unter den Ratsältesten gab es einen Mann namens Josef, der aus der jüdischen Stadt Arimathea stammte. Er führte ein vorbildliches Leben und wartete darauf, dass Gott seine Herrschaft aufrichte. Er hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen des jüdischen Rates nicht zugestimmt. Nun ging er zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Es war noch niemand darin bestattet worden. Das geschah am Freitag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa hergekommen waren, gingen mit Josef und sahen, wie Jesus ins Grab gelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Salben für die Einbalsamierung. Den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt. Am Sonntagmorgen gingen die Frauen in aller Frühe zum Grab und nahmen die Salben mit, die sie zubereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Als sie aber hineingingen, war der Leichnam Jesu, des Herrn, nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und blickten zu Boden. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod erweckt. Erinnert euch an das, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn wird den Feinden Gottes ausgeliefert und ans Kreuz genagelt. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den Elf und den übrigen, die bei ihnen waren, um ihnen alles zu berichten. Es waren Maria aus Magdala und Johanna sowie Maria, die Mutter von Jakobus, und noch einige andere Frauen. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber die hielten es für leeres Gerede und wollten den Frauen nicht glauben. Es war spät abends an jenem Sonntag. Die Jünger hatten Angst vor den führenden Männern, deshalb hatten sie die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte. »Ich bringe euch Frieden«, sagte er. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Sie freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer der 12 Jünger, nicht dabei gewesen. Später erzählten ihm die anderen: »Wir haben den Herrn gesehen«, Thomas sagte zu ihnen. »Ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinem Finger die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen.« Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt, und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Ich bringe euch Frieden. Dann wandte er sich an Thomas: Leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, aber einige taten es mit zwiespältigem Herzen. Jesus trat auf sie zu und sagte: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Ihr werdet vom Geist Gottes erfüllt werden. Der wird euch fähig machen, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch nach oben starrten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und mit dem Herzen darauf vertraut, dass Gott ihn vom Tod erweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen vertraut, wird von Gott angenommen, und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Wenn du mehr Informationen über die größte Persönlichkeit, die jemals gelebt hat, bekommen möchtest, wende dich bitte an die Person, die dir diese Kassette gab, oder schreibe an Audio Scriptures International. Die Adresse ist auf der Kassette. Audio Scriptures International hat auch ein Porträt von Jesus, die einzelnen Evangelien und das gesamte Neue Testament in vielen anderen Sprachen zur Verfügung.